Wir sollten uns viel mehr damit beschäftigen, wer unser Herr Jesus ist. Denn wenn wir ein klareres Bild von ihm haben, wenn wir ihn immer mehr erkennen, wird das uns helfen, im Alltagsleben ein wenig mehr von seinem Wesen an uns zu tragen, als Licht und Salz in die Welt. Um Licht und Salz geht es ja in unserem großen Textabschnitt der Bergpredigt. Und heute haben wir wieder einen Abschnitt aus der Bergpredigt, wo dieser Morgenstern, dieser König zu uns redet, wie er seine Regierungserklärung hält. Und bevor wir uns dem Text zuwenden, möchte ich euch noch einmal bitten, aufzustehen, damit wir zusammen beten und unsere Herzen vorbereiten auf das, was er uns zu sagen hat. Herr Jesus Christus, hab Dank, dass wir vor dir stehen. Hab Dank, dass du immer noch Menschen zu dir rufst und zu ihnen reden möchtest, wie damals auf dem Berg, als du diese Bergpredigt gehalten hast. Du hältst sie auch uns. Du bist der Redende, wir die Zuhörenden. Und wir möchten dich bitten, dass wir ein offenes Ohr finden, damit deine Worte in unser Leben hineinreden und damit deine Worte Frucht tragen in unserem Leben. Herr Jesus, wir wünschen uns, dass wir als Bürger deines Reiches dir Ehre bereiten, dass du Freude an uns haben kannst, und wir möchten hören, was du uns zu sagen hast. Amen. Der Edi hat schon angedeutet, unser Text heute steht im Matthäusevangelium im Kapitel 5, die Verse 27 bis 32. Dort sagt der Herr Jesus zu seinen Jüngern und auch zu der Volksmenge, die um ihn herum sitzt: Ihr habt gehört, und er meint damit das Alte Testament, das gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Wenn aber dein rechtes Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand dir Anlass zur Sünde gibt, so hau sie ab und wirf sie von dir, denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Es ist aber gesagt, wer seine Frau entlassen will, gebe ihr einen Scheidebrief. Ich aber sage euch, jeder, der seine Frau entlassen wird, außer aufgrund von Hurerei, macht, dass mit ihr Ehebruch begangen wird. Und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Wie geht es dir bei diesem Text? Es ist eine harte Rede, die unser Herr Jesus hält. Aber dennoch ist es die Wahrheit und seine Absicht für die Menschen, die in seinem Reich leben wollen. Es gibt wohl kaum eine Rede des Herrn Jesus, die so viel Zündstoff für Diskussionen und Streitgespräche beinhaltet wie die Bergpredigt. Diese Predigt fordert oftmals Widerspruch hervor. Warum ist das so? Warum fällt es Menschen so schwer, die Regierungserklärung des Herrn Jesus ohne Einschränkung zu bejahen? Warum fällt es Menschen so schwer, sich unter das Wort des Herrn Jesus zu beugen? Wahrscheinlich sind es zwei Gründe, die unseren Widerspruch so schnell hervorrufen in dieser Rede. Das erste ist, diese Rede ist glasklar. Diese Rede trifft unsere Schwächen und Nöte als Menschen sehr direkt. Da ist kein Beschönigungs, keine beschönigenden Worte, da ist keine Milde, sondern da wird Klarheit und Wahrheit geredet. Dabei bleibt kein Platz für das Eigenlob von dir und mir. Da können wir auch nicht auf andere herabschauen und sagen, schaut mal, für den ist die Predigt das Richtige. Da können wir nicht voll Stolz auf uns schauen und sagen, ja, das, was unser Herr sagt, erfüllen wir. Da können wir auch nicht den Finger nehmen und auf den anderen zeigen, um von unseren eigenen Schwächen abzuleiten. Hier stehen wir im Licht des Sohnes Gottes und er wirft das Licht Gottes auf dich, auf mich, auf nicht nur das, was wir anhaben und was die Menschen vor uns sehen, sondern er leuchtet direkt in unser Herz hinein und wir stehen in seinem Licht und sind aufgefordert zu reagieren. Es ist eine unbequeme Rede, weil man sich nicht verstecken kann. Aber diese Rede ist auch eine Rede, in der zwischen jedem Satz die Gnade Gottes hervorleuchtet. Da, wo unsere Gerechtigkeit nicht ausreicht, wo die Decke zu kurz wird, um uns zu bedecken, da sagt der Herr Jesus, meine Gerechtigkeit steht für dich da. Und er möchte, dass wir ein Leben in dieser Gerechtigkeit führen, als Glückselige, wie er zu Anfang seiner Rede gesagt hat. Der zweite Grund, warum diese Rede oft so viel Widerspruch in uns und in den Menschen, die sie hören, hervorruft, ist, dass wir oft ein falsches Verständnis haben von dem, der da redet. Es ist die Regierungserklärung des Königs des Himmelreichs. Er proklamiert seine Herrschaft in seinem Reich. Er stellt seinen Jüngern den König vor, die Rechte und Pflichten, die sie haben, und die Regeln, nach denen in seinem Reich gelebt werden soll. Er beginnt die Regierungserklärung in treffender Weise ja mit diesen Worten, glückselig sind. Das steht am Anfang. Das steht über der gesamten Regierung unseres Herrn Jesus. Glückselig sind. Damit zeigt er, wer er ist. Er ist jemand, der geben möchte, der von seinem Wesen her nicht nimmt, sondern gibt. Und zwar gibt er Freude. Er gibt Glückseligkeit seinen Bürgern in seinem Reich. Und er möchte, dass diese Glückseligkeit prägend ist für das Leben in seinem Reich. Diese Glückseligkeit, wir haben davon gehört, ist mehr als nur ein bisschen Spaß haben. Glückseligkeit geht weit über Fröhlichkeit und Spaß haben hinaus. Glückseligkeit hat eine göttliche Komponente, eine ewige Komponente. Sie ist umfassend, sie ist ausfüllend für den Menschen, der sie erlebt. Diese Glückseligkeit, wer sie einmal hat, das zieht in deinem Leben Zufriedenheit und einen christusähnlichen Charakter nach sich. Glückseligkeit, eine Freude mit göttlicher Dimension. Das wünscht sich der König für die Untertanen in seinem Reich. Das wünscht er sich für dich und mich. Und er weiß, dass diese Glückseligkeit ein zerbrechliches Gut ist. Es gibt viele Dinge, die uns diese Glückseligkeit rauben können. Und deshalb stellt der König, unser Herr Jesus, in dieser Rede Schilder auf, Warnschilder an die Straße unseres Lebens und sagt, Achtung, hier ist Gefahr, deine Glückseligkeit zu verlieren, dieses Glück, diese Freude, die ich dir schenken möchte. Er möchte nicht mit dieser Rede uns einengen, uns ja erdrücken durch die neuen und erweiterten Rechtsvorschriften, die er erlässt. Nein, er geht her wie ein weiser Straßenbauer und stellt Schilder auf. Gestern waren einige Geschwister bei uns in Marquardtstein und ihr seid die Straße von Grassau nach Marquardtstein gefahren. Sie ist neu geteert und dort waren keine Schilder zu sehen. Es ist kein weißer Strich auf der Straße und auch keine Fahrbahnbegrenzung. Mittlerweile stehen die weißen Leitpfosten da, aber als die noch nicht da waren. Wir sind abends, als die Straße eröffnet war, zur Gemeinde gefahren. Es hat geregnet, es war dunkel. Wir sind Mitte Straße gefahren, weil man sich so unsicher war. Die Bankette sind aus dunklem Split, was ich noch nie gesehen habe, und man kann kaum unterscheiden, wann ist man von der Straße, wann ist man noch drauf. Es ist gut, wenn die Straßenmeisterei Striche zieht. Ich habe diese Striche noch nicht als Einengung empfunden. Ihr? Ich glaube nicht. Und so geht unser Herr Jesus in dieser Rede her und zieht Striche auf unserer Lebensbahn und sagt, pass auf, dort, wenn du diesen Strich überstreitest, wird's gefährlich. Du wirst deine Glückseligkeit verlieren. Pass auf, jetzt kommt eine scharfe Kurve und er stellt diese Warnschilder mit den rot-weißen Pfeilen auf. Meine Tochter denkt oft, das heißt schneller fahren, aber das sagt, langsam eine scharfe Biegung kommt. Dann stellt er Spiegel auf, aber nicht wie im Straßenverkehr, sondern er möchte, dass du und ich, dass wir uns selbst darin anschauen. Und manchmal sehen wir auch den Bruder und die Schwester in diesem Spiegel herankommen und wir können ihnen helfen. Wir können aufpassen, dass es keinen Unfall gibt. Unser Herr Jesus meint es gut in dieser Rede mit uns und er möchte dich und mich bewahren auf dieser Straße. Er möchte dir nicht Freude und Spaß nehmen. Ja, so ein Seitensprung oder sowas, das hätte ich gerne auch. Nein, er sagt, Gunnar, das ist nicht gut für dich. Das macht deine Glückseligkeit kaputt. Und ich muss lernen zu verstehen, hier redet der König des Reiches, der Himmel, zu mir und möchte, dass ich, ja, die Lebensstraße herunterfahre und einmal bei ihm im Himmel ankomme. Im Judasbrief steht das so wunderbar, welche Absicht der Herr Jesus mit uns hat. Da steht, dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seine Herrlichkeit tadellos mit Jubel hinzustellen vermag, dem alleinigen Gott, unserem Heiland durch Jesus Christus, unserem Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Gewalt, Macht vor aller Zeit, jetzt und in alle Ewigkeiten. Amen. Hier wird ein König angebetet und seine Tätigkeit ist, uns zu bewahren, bis wir bei ihm sind. Ist das nicht schön? Und einen Teil dieser Bewahrung finden wir in unserem Text, in dieser Bergpredigt. Diese Rede will uns die Freude sichern. Sie will sie uns nicht rauben. Er will uns schützen. Er will uns bewahren, damit wir das Ziel erreichen. Um unseren Text, der ja ein wenig schwierig ist, besser zu verstehen, möchte ich noch einmal, dass wir kurz auf den Aufbau der Bergpredigt eingehen. Ich habe schon einiges gesagt, ich will es noch mal kurz wiederholen. In Vers 1 und 2 des 5. Kapitels sehen wir, dass der Herr Jesus sich mit seinen Jüngern unterhält. Er redet zu Menschen, die bereits in seiner Nachfolge stehen. Menschen, die Bürger seines Reiches sind, auch wenn das Werk auf Golgatha noch nicht geschehen ist. Aber sie sind Nachfolger unseres Herrn. Sie glauben an ihn. Er redet also zu Menschen, die bereits in diesem Reich sind. Und den ersten Schwerpunkt seiner Rede sind diese Seligpreisungen. Sie sind vergleichbar mit den Grundrechten in einem Staatsgebilde. Das große Ziel oder das große Recht, was die Bürger in dem Reich des Herrn Jesus haben, ist Glückseligkeit. Einen Herzenszustand, den der König sich von jedem wünscht. Danach erklärt der König in den Versen 13 bis 16 die Pflichten, die die Bürger in seinem Reich haben. Und er sagt, ihr seid Salz und Licht. Das ist eure Pflicht. Ihr sollt etwas darstellen. Ihr habt die Aufgabe, mein Wesen in diese Welt hineinzutragen. Ist das nicht schön? Wünschst du dir solch einen König, der sich nicht Steuern von dir wünscht, sondern sagt, trag mein Wesen in die Welt hinaus? Ich finde das großartig. Dann in den Versen 17 bis 20 räumt der Herr Jesus mit Missverständnissen auf, die bezüglich seiner Person und auch des Reiches Gottes bei den Jüngern bestanden. Er sagt zu ihnen, meint nicht, dass ich gekommen sei. Er nimmt die Täuschung von den Jüngern weg, in der sie gelebt haben. Er enttäuscht sie. Ja, sie hatten erwartet, dass er die Römer aus Israel vertreiben würde und dass er ein tolles, pompöses Reich aufbauen würde. Nein, sagt er, dazu bin ich nicht gekommen. Er räumt auf mit Missverständnissen, die über dieses Reich und über ihn herrschen. In den Versen 20 erklärt er dann noch einmal seinen Jüngern, wie kommt man überhaupt in das Reich Gottes hinein? Ein ganz wichtiger Punkt. Die Jünger, die bereits drin waren, waren vielleicht geneigt, so ein bisschen diese Wahrheit über das Reich Gottes schnell zu vergessen. Und auch wir in einer humanistischen Zeit, wo wir so gerne aus Liebe jeden in das Reich Gottes hineinhaben wollen, warnt der Herr Jesus und sagt, macht es auf die richtige Weise. Natürlich soll Liebe dabei sein, aber wer in das Reich Gottes hineinkommen will, muss eine bessere Gerechtigkeit haben als die Gerechtigkeit der Pharisäer. Und die Pharisäer betrieben akribisch ihre Gerechtigkeit. Sie versuchten, das Gesetz, was Gott gegeben hatte, damit die Menschen wissen, wie sie leben sollten, sie versuchten es zu halten, akribisch, und sie hatten jede Menge Leitplanken und Zäune und Warnschilder aufgestellt neben dem Gesetz, dass die Straße so eng wurde, dass man wirklich kaum mehr gehen konnte. Ja, der Herr Jesus sagt, deine Gerechtigkeit muss mehr sein. Warum? Weil die Gerechtigkeit der Pharisäer eine Gerechtigkeit war, die man selbst erwirkt hatte. Es war eine Selbstgerechtigkeit und Gott hat gesagt, ein Selbstgerechter passt nicht zu ihm. Welche Gerechtigkeit gibt es noch? Welche Gerechtigkeit kann uns dann den Eintritt in sein Reich bescheren? Der Edi hat heute Morgen das sehr schön dargestellt, als er uns die Verse aus dem 5. Buch Mose vorgestellt hat und darauf hingewiesen hat, wie der Herr Jesus durch sein Werk eine Gerechtigkeit erwirkt hat, die er uns zurechnen will, wenn wir uns im Glauben an ihn wenden. Wenn wir zu ihm kommen und sagen, meine Gerechtigkeit reicht wirklich nicht. Ich möchte deine Gerechtigkeit haben. Er hat unsere Schuld, unsere Unzulänglichkeiten am Kreuz getragen, bezahlt mit seinem Blut. Und jetzt können wir seine Gerechtigkeit annehmen und können Bürger in seinem Reich werden. Wisst ihr, im Reich Gottes gibt es keine illegalen Einwanderer. Ins Reich Gottes kommt man nur auf offiziellem Weg. Und das ist was Gutes. Der Jesus selbst sagt, dass er die Tür ist und dass man durch ihn eingehen kann und dass man dann im Reich Gottes ist. Nachdem der Eintritt ins Reich Gottes geklärt ist, erläutert der Jesus die Verhaltensregeln oder Gebote, nach denen gelebt wird in seinem Reich. Wir haben in unserem Staat auch Regeln, wie wir zusammenleben. Da heißt es, dass die Würde des Einzelnen unantastbar ist. Da heißt es, dass wir im Straßenverkehr aufeinander Acht haben sollen. Da heißt es, dass wir im normalen Zusammenleben niemanden behindern oder einschränken dürfen, mehr als unbedingt erforderlich. So gibt es Regeln, wie wir leben sollen. Aber auch im Reich Gottes gibt es solche Regeln. Es sind moralische Maßstäbe, die uns helfen sollen, glückselig zu leben. Denn das ist ja das Ziel in seinem Reich. Er zeigt, wie wir uns als Bürger des Reiches Gottes auszeichnen können. Wie man erkennt, das sind Himmelsbürger. Wir wissen sofort, wenn ich sage, einen Franzosen, woran erkennt man ihn? Oder einen Schweizer, woran erkennt man ihn? Er ist immer ordentlich, korrekt und die Uhren in der Schweiz laufen sehr genau. Und so soll es auch Charaktereigenschaften und Wesenszüge geben, nach denen die Christen im Reich Gottes leben sollen, woran man sie erkennt. Und der Herr Jesus gibt uns solche Anweisungen in seiner Rede. Er beginnt diese Gesetze ja immer mit den Worten: Ihr habt gehört das. Schaut mal die Predigt durch. Ab Vers 20 kommt immer wieder: Ihr habt gehört das. Ich aber sage, ihr habt gelesen, dass zu den Alten gesagt ist, ich aber sage, ihr habt gelesen, ich aber sage. Immer wieder kommt das vor und er spricht einzelne Bereiche des Lebens an. Und diese Bereiche spricht er in der Weise an, dass er seine Maßstäbe den Gesetzen des Alten Testamentes gegenüberstellt. Er leitet den Blick von dem bloßen Erfüllen einer Rechtsvorschrift auf das Herz. Im Alten Testament heißt es, du sollst nicht Ehe brechen, ich aber sage dir. Und dann geht der Herr Jesus in die Tiefe und schaut in dein und mein Herz. Er möchte uns dadurch nicht einengen, sondern er möchte, das möchte ich noch einmal sagen, unsere Freude sichern. Warum tut er das? Er möchte, dass die Bürger in seinem Reich keine zerrissenen Persönlichkeiten sind. Warum? Wenn wir anders handeln, als es in unserem Herzen ist, dann sind wir gespaltene Persönlichkeiten. Dann werden wir zu kranken Menschen. Und der Herr Jesus wünscht sich in seinem Reich Menschen, die integer leben, die durch und durch das sind, was sie sagen und wie sie leben. Er möchte, dass Herz und Hand in Einklang stehen. Es gibt Menschen, die das erkannt haben, wieder mal in Amerika, die nennen sich The Promise Keepers, die das Versprechen halten. Ihr müsst mal ins Internet schauen, ist eine ganz interessante Bewegung von christlichen Männern. Sie kommen zusammen und legen voreinander über ihren Herzenszustand Rechenschaft ab. Sie fragen sich gegenseitig, wie sieht das aus in deinem und meinem Herzen? Und sie legen voreinander Rechenschaft ab, sie decken ihre heimlichen Sünden auf, bekennen sie und bringen sie vor den Herrn Jesus, weil sie erkannt haben, wenn unser Herz uns nicht mehr verklagt, dann haben wir Freimütigkeit, dann können wir so leben, wie Christus es von uns wünscht. Im Alten Testament hat das schon der Salomo erkannt und in Sprüche 4, Vers 23, da schreibt er, Sprüche 4, Vers 23, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Wenn Leben und Herz auseinanderklaffen, ist die Glückseligkeit in Gefahr. Und da möchte der Herr Jesus vorbeugen. Was sagt nun unser wohlwollender König, unser wohlwollender Herr im heutigen Text? Welche Hilfen gibt er uns an die Hand, um unsere Glückseligkeit zu wahren und um glückselig in seinem Reich zu leben. Thema in diesem Abschnitt ist ja Ehe und Ehebruch. Ein trauriges Thema. Aber der Herr Jesus geht weit darüber hinaus, weit über das, was Menschen sehen können, diesen Ehebruch und die Ehe, ob sie nun gut ist oder schlecht. Er bleibt nicht bei dem Äußerlichen stehen, sondern er lenkt den Blick und das Licht Gottes auf das Herz. Er blickt auf die moralische Reinheit in deinem und meinem Leben. Wir wissen, Gott hat die Ehe gestiftet. Schon auf den ersten Blättern der Bibel wird uns davon berichtet und der Herr Jesus führt im Matthäusevangelium genau diese Worte und die Gedanken Gottes nochmal an und er erläutert sie uns und sagt, warum Gott so handelt. In Matthäus 19, Vers 4 bis 6 lesen wir: Habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang als Mann und Frau erschuf und sprach, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein? So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Gott, der Mensch, fügt Mann und Frau zusammen und sie werden eins. Sie werden etwas Neues, sie werden eins. Das gilt nicht nur für Kinder Gottes. Das gilt für jeden Mann und jede Frau, die Gott zusammenfügt. Er ist der Schöpfer und er weiß, was gut für uns ist. Wenn wir sein Geschenk, die Ehe, nehmen und sie zerbrechen, dann machen wir etwas kaputt. Ehebruch kann niemals Gewinn sein, sondern immer Verlust. Man mag kurzfristig Spaß haben oder kurzfristig Erleichterung haben, aber immer werden uns Schmerzen und Schaden zugefügt. Dies ist so, weil Gott so ist und weil die Ehe ein Geschenk Gottes ist. Er schenkt uns nichts Schlechtes. Er schenkt uns nur Vollkommenes. Etwas, was zu unserem Heil dient, was zu unserem Segen dient. Und wenn man sein Werk zerstört, wenn man etwas, was eins ist, auseinanderreißt, entstehen immer Bruchstellen. Es geht nicht, dass etwas heil bleibt dabei. Mann und Frau sind in der Ehe eins und sie lassen sich nicht ohne Schaden trennen. Nun könnten wir einwenden, dass manche Ehescheidung doch gut ist, dass sie Leid, welches durch Bindung an einen schlechten Menschen entstehen, beendet. Aber das ist nicht Ehebruch, sondern ist Scheidung. Gott selbst, der Jesus selbst, der König selbst macht diese Unterscheidung in diesem Text. Aber er fügt hinzu, dass eine Scheidung für die Frau oft Ehebruch nach sich zieht, weil zumindest zu der Zeit, als der Jesus diese Rede gehalten hat, die Frau sich nicht selbst versorgen konnte und gezwungen war, sich an einen anderen Mann zu binden. Und in dem Moment, wo auf eine bestehende Ehe eine zweite folgt, ist Ehebruch da. Das gilt genauso für den Mann, wenn er eine geschiedene oder entlassene oder Frau heiratet. Diese Worte sind sehr klar. Und ich glaube, wir können sie auch alle verstehen. Seine Absicht mit diesen Worten, die der Herr Jesus hier nochmal wiederholt, ist nicht, zwei Menschen vor der Liebe zu verhindern, ihre Liebe zueinander zu verhindern, sondern er will bewahren. Er will das Beste für uns Menschen, für unsere Ehen. Die Frage ist, können wir ihm das glauben? Nehmen wir ihm seine Worte ab? Wissen wir, er meint es gut mit uns? Oder glauben wir anderen Reden? Glauben wir Reden, die uns sagen, Ehebruch macht uns reich um Erfahrungen. Ehebruch führt dazu, dass wir glücklich sind. Nein, Ehebruch macht kaputt, sagt der König des Reiches Gottes. Und er lässt uns nicht mit diesem Wort alleine, sondern er will uns schützen. Er will Warnschilder aufstellen, Zäune aufstellen, damit wir nicht erst in diesen Ehebruch hineinrutschen. Er zeigt uns, wie du und ich, wie wir uns schützen können vor Ehebruch. Dabei wendet er sich im zweiten Vers unserer Rede zuerst an uns Männer und sagt: Passt auf, was deine Augen machen. Ich denke, das ist eine gute Absicht und das ist eine gute Regel, dass er sich an uns wendet, weil wir in besonderer Gefahr stehen. Aber es gilt genauso für die Frau. Achtung, Vorsicht, wer eine andere Frau, einen anderen Mann ansieht und sie begehrt, hat bereits die Ehe gebrochen. Ohne Wenn und Aber, beachte diese Warnung. Wenn nicht, wirst du Schaden nehmen. Hier stehen gerade wir Männer ja aus, ich denke, zwei Gründen in besonders großer Gefahr. Zum Ersten hat Gott uns geschaffen als Wesen, wir Männer gerade, die über ihre Augen ihre Umwelt wahrnehmen. Wir sind visuell gepolt. Wir empfinden über das, was wir sehen. Das ist gut so. Das hat der Schöpfer weise eingerichtet. Er hat uns die Fähigkeit gegeben, Freude, Gefallen an Farben, an Formen, an Bewegungen zu finden und auch an Frauen. Das ist eine Gabe Gottes, die wir nicht genug schätzen können. Aber wir sollen Freude an unserer Frau finden. Diese Fähigkeit brauchte der Mann im Paradies, weil der Mann ist von Natur aus träge. Träge, Gott zu loben. Ihr seht das jeden Sonntagmorgen, wenn es um die Gebetsgemeinschaft geht. Die Schwestern tun sich viel leichter. Uns fällt es oft schwer, aus uns herauszugehen. Und so hat Gott Adam diese Fähigkeit gegeben, seine Schöpfung anzuschauen. Er hat sich so viel Mühe gegeben, fantasievoll sie schön zu machen. Und er möchte, dass wir Männer darüber unseren Schöpfer loben und preisen. Und er stellt uns seine Frau an die Seite. Und es ist verblüffend, ein Wesen, das uns in Verzückung geraten lässt. Das war schon bei Adam so. Lest einmal, als Adam im ersten Buch Mose aufwacht, wie Gott ihm die Frau gegeben hat. Da steht er da und sagt: Das ist mal endlich Fleisch von meinem Fleisch, Gebein von meinem Fleisch. Er kommt in Verzückung, er kriegt sich gar nicht mehr ein. Wie schön, dass Gott uns diese Fähigkeit gegeben hat. Und wie schade, dass der Teufel uns diese Fähigkeit immer wieder vorhält und uns damit reizt, gegen Gottes Absichten zu sündigen. Die Frau ist mehr geschaffen als ein Wesen, was über Empfindungen wahrnimmt, über Gefühle. Sie hat ein feines Gespür für Geborgenheit, für Zärtlichkeit, für schöne Dinge, die man gar nicht sehen kann. Und wie gut ist es, wenn Mann und Frau sich in der Ehe dann ergänzen. Wie wertvoll ist das? Suchen wir diese Dinge, die Gott uns anvertraut hat, bei unserem Partner. Wir gehen durch die Welt und wir haben die Augen offen. Und oftmals reizen uns Dinge gegen Gottes Wort, gegen die Regeln in seinem Reich zu verstoßen. Ich habe das schon mal hier angeführt, Hiob. Er ist mir so ein Vorbild und so eine Hilfe. Er hat gesagt: Ich mache einen Vertrag mit meinen Augen. Ich schließe einen Bund mit ihnen, dass ich die Jungfrau nicht anschaue, die Frau, die mir nicht gehört. Ich glaube, das ist eine gute Regel für uns. Das hilft uns die erste Gefahr, dass wir als visuelle Wesen leben, ein wenig einzugrenzen. Und der König des Reichs der Himmel weiß das und sagt, schau keine fremde Frau an. Die zweite Sache, warum der Jesus uns anspricht als Männer, gerade in dieser Predigt, ist, dass er weiß, wie der Teufel nach uns greift. Der Teufel kennt unsere Schwächen sehr genau. Wir leben nicht in einem machtleeren Raum. Wir leben in dieser Welt. Und in dieser Welt lebt ein Fürst. Das ist der Teufel. Und er weiß genau, wie er dir und mir, die wir Ausländer in dieser Welt sind, weil wir zum Reich Gottes gehören, die Glückseligkeit rauben kann. Er hat 6000 Jahre die Menschen angeschaut, sie studiert und er weiß, wie wir funktionieren. Und so lässt er keine Gelegenheit aus, unsere Gedanken zu reizen. An allen Ecken führt er uns Begehrlichkeiten vor Augen und versucht uns zu Fall zu bringen. Ob im Internet, im Fernsehen, in der Werbung, auf Werbetafeln, überall werden unsere Augen gereizt und es bleibt nicht bei den Augen. Das ist auch nicht die Absicht der Werbung und der Bilder, sondern durch die Augen werden unsere Gedanken angeregt und durch unsere Gedanken werden unsere Taten geleitet und wir kommen zu Fall, wenn wir dem Teufel glauben. Wenn du dem Teufel widerstehen willst, wie Gottes Wort sagt, wie der Herr Jesus es uns empfiehlt, dann müssen wir sein Handeln verstehen. Und hinter jedem Handeln des Teufels steckt ein Prinzip. Immer ist die Masche die gleiche. Er sagt, schau an, schau dir die Frucht an. So hat er bei Eva angefangen. Wenn du sie nimmst, dann bekommst du etwas. Und gehalten hat er nichts. Die Masche des Teufels ist immer, viel zu versprechen, nichts zu halten und dir alles zu nehmen. Mach dir das bewusst, gerade als Mann, gerade wenn du mit offenen Augen durch die Stadt gehst und so viele Begehrlichkeiten siehst, so viele schöne Frauen auf Bildern oder auf dem Gehsteig. Mach dir bewusst, was du da siehst, ist nur eine leere Hülse. Der Teufel verspricht dir viel. Gehst du darauf ein, er wird nichts halten und dir alles nehmen. Mach dir das bewusst. Dieses Prinzip kann dir helfen, an Begehrlichkeiten vorbeizusehen, sie richtig einzuordnen und sie mit den Augen Gottes zu sehen. Der Jesus sagt, wer eine Frau ansieht, um ihrer zu begehren, hat Ehebruch mit ihr gegangen. Nicht das Sehen ist der Ehebruch, sondern das Begehren. Aber begehren kann doch keiner sehen, oder? Es ist so reizvoll, einer Frau nachzuschauen und sie zu begehren. Es fühlt sich sogar manchmal gut an, sich im Gedanken zu ergehen, in Tagträumen. Und diesen Gedanken nachzuhängen. Ich bin ein Mann und ich weiß, wovon ich rede. Und ich glaube, es ist kein Mann hier im Raum, denn ich weiß, wovon ich rede. Du magst es nicht wahrhaben wollen, weil der Teufel es uns einredet. Aber wenn du diesen Gedanken nachhängst, dann wirst du verlieren. Du wirst deine Freude, deine Glückseligkeit, die Gott sich für dich wünscht, verlieren. Es sieht ja keiner, was ich denke. Es sieht ja keiner, wie meine Gedanken sich hochspielen. Es sieht ja keiner, ja, wie ich mich selbst befriedige. Aber es sieht doch einer. Einer sieht zu. Und wie viel Segen und wie viel Ehre wird Gott geraubt, gerade durch diese Sache. Wie oft werden Männer daran gehindert, das Lob Gottes im Kreis der Gläubigen in der Gemeinde zu verkündigen, weil ihre Gedanken nicht sauber sind, weil es ja niemand sieht. aber der König des Reichs der Himmel weiß darum. Und er möchte, dass seine Männer in seinem Reich glückselig sind, dass sie ein offenes, freies Herz vor ihm haben, dass sie sein Lob verkünden können. Und deshalb geht er her und sagt, pass auf, hier ist eine Grenze, überschreite diese Grenze nicht. Ah, sagst du, mein Gebetsleben, mein geistliches Leben, das leidet doch nicht darunter. Das ist doch nur was, was mich angeht. Leidet es wirklich nicht darunter? Ist jemand hier im Raum, der sich gut bei diesen Gedanken fühlt? Warum verstecken wir sie dann? Ich möchte dich dann mal fragen, wenn es nicht darunter leidet, wie sieht dein Gebetsleben aus? Wie sieht deine stille Zeit aus? Ist sie lebendig? Hast du Gemeinschaft mit deinem Herrn? Ist deine stille Zeit eine Zeit, in der Gott zu dir redet? Oder ist die stille Zeit nur still? Dann ist sie zu wenig, dann lass sie weg. Deine stille Zeit soll ein Umgang mit dem lebendigen Gott sein. Er soll zu dir reden. Er möchte sich dir mitteilen. Er möchte Gemeinschaft mit dir haben. Aber Gemeinschaft mit Gott, Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus funktioniert nur auf der Basis von Reinheit. Reinheit, die er uns schenkt, aber Reinheit, die wir uns auch schenken lassen müssen. Denk einmal an die Begebenheit, als der Herr Jesus das letzte Mal auf dem Obersaal war und Gemeinschaft mit seinen Jüngern haben wollte. Was hat er zuerst getan? Er hat seine Kleider abgelegt, Wasser in eine Schüssel gegossen, eine Schürze sich umgebunden, sich niedergebeugt und hat die Füße der Jünger gewaschen. Das hat er getan, damit der Schmutz, der durch Berührung mit der Welt an ihnen haftete, abgewaschen wurde. Petrus wollte sich nicht die Füße waschen lassen und der Jesus wendet sofort ein, wenn ich dir nicht die Füße wasche, kannst du keine Gemeinschaft mit mir haben. Dieses Prinzip gilt auch heute noch. Ja, wir sind rein, weil wir gebadet sind im Blut des Herrn Jesus, aber durch das tägliche Leben in der Welt werden unsere Füße beschmutzt und die Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus gestört. Wir können zu ihm kommen und können bei ihm Vergebung erfahren. Heiligkeit ist nicht nur theoretisches Wissen über die Stellung, die wir in Christus haben. Heiligkeit, Reinheit, moralische Reinheit soll Praxis sein für die Bürger im Reich Gottes. Er möchte, dass wir glücklich leben. Deshalb hält er uns diese Rede und er stellt Warnschilder auf, den Straßenrand unseres Lebens nicht zu überschreiten. Er möchte, dass wir ohne Unfall bei ihm ankommen. Fassen wir noch einmal zusammen, was wir heute gehört haben. Der Herr Jesus hält mit der Bergpredigt seine Regierungserklärung. Er ist der beste König. Er möchte, dass seine Untertanen glückselig sind. Um Bürger in seinem Reich zu werden, schenkt er uns seine Gerechtigkeit als Geschenk in Gnaden. Und er möchte, dass diese Gerechtigkeit praktisch wird in unserem Leben. Er stellt uns Warnschilder auf in dieser Rede, damit unsere Glückseligkeit, die vollkommene Freude, nicht gefährdet wird. Er gibt Regeln für das Leben in seinem Reich, die uns nicht einschränken, sondern bewahren sollen. Die geschenkte Gerechtigkeit, die uns zu Kindern Gottes macht, soll praktisch werden in meinem und deinem Leben, damit wir es Licht und Salz in der Welt sind. Wenn wir glückselig leben wollen, sollten wir den Rat, den er uns heute Morgen gegeben hat, beachten. Zerstöre nicht das Geschenk der Ehe. Achte darauf, dass deine Gedankenwelt moralisch rein bleibt. Ehebruch beginnt nicht im Bett eines fremden Menschen, sondern in deinem und meinen Gedanken, in dein und meinem Herzen. Glückselige Kinder Gottes sind die beste Empfehlung für das Reich der Himmel, sind die besten Evangelisten, weil man ihnen das abnimmt. Es ist schön, im Reich unseres Herrn zu leben. Amen.